Deutschlandfunk, Information und Musik.
Schon wieder ein Jahr, in dem bei nicht wenigen die leidige Frage unter dem Weihnachtsbaum liegt: Wie gefährlich ist das alles hier eigentlich? Welches Risiko geht man ein, wenn man Weihnachten in großer Runde feiert, viele Freundinnen und Freunde besucht oder doch mit der erweiterten Familie wegfährt? Wie man das Corona-Risiko gerade individuell einschätzt, hängt von vielen Faktoren ab, auch davon, wie und wie viel Medien gerade darüber berichten. Genau dieses Verhältnis hat sich der Kommunikationswissenschaftler Hans-Matthias Keplinger angeschaut in seinem Buch Risikofallen und wie man sie vermeidet. Keplinger war Professor für empirische Kommunikationsforschung am Institut für Publizistik der Universität Mainz und lange Jahre auch Leiter dieses Instituts. Und ich wollte von ihm wissen, ob er sich über die Risiken durch Omikron gut informiert fühlt bzw. informiert ist.
Also weder noch. Ist die Berichterstattung ist aus meiner Sicht außerordentlich problematisch, und zwar deshalb, weil praktisch systematisch vermischt werden das, was wir wissen, und das, was wir befürchten, meinen, glauben. Das sind zwei Aspekte, die man klar trennen muss. Ansonsten verschwimmt das alles zu einer unklaren Bedrohung, die niemand hilft.
Woran machen Sie das fest? Weil tatsächlich werden ja Fakten berichtet und dann gibt es Prognosen, die bestimmte Menschen abgeben, wie sich die Variante entwickelt.
Das Typische ist hier, dass die Prognosen praktisch den Blick auf die Fakten verstellen. Ich kann Ihnen meine sehr angesehene Regionalzeitung machte heute auf mit einer Prognose, wie das weitergehen kann und wann die fünfte Welle kommt. Kein Mensch weiß das, und das ist kein Aufmacher für eine vernünftige Zeitung.
Andererseits muss man ja hier auch dann dazu sagen, es gibt ja Erfahrungswerte aus den anderen Corona-Wellen. Es gibt auch Erfahrungswerte aus anderen Ländern. Das heißt, das Ganze ist ja nicht ausgedacht, sondern das sind ja durchaus Anlehnungen an Dinge, die man schon weiß.
Also aus der ersten Corona-Welle wissen wir ja, dass es in den unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliche Verlaufskurven gibt. Und zu meinen, man könne die italienische Kurve auf Deutschland übertragen oder die deutsche Kurve auf Großbritannien oder umgekehrt, das ist einfach falsch. Das kann man nicht übertragen. Man kann was daraus lernen, mit allem Vorbehalt, aber man darf das nicht als Modell nehmen.
Wie verändert denn die Art, wie bestimmte Risiken kommuniziert werden? Jetzt zum Beispiel, wenn es um eine weitere Corona-Welle geht, die Einschätzung von den Risiken selbst. Also Sie sind ja Medienwissenschaftler. Wie beobachten Sie das? Wie verändert sich da was?
Je mehr Meldungen kommen, desto größer erscheint das Risiko. Bis zu einem gewissen Plateau, in dem eben nichts mehr weitergeht, wo das ist, hängt von Fall zu Fall ab. Das können bei 60% sein, dass also die Menschen, 60% der Menschen, da kommt keine neue Angst und Besorgnis mehr dazu. Es kann auch ein anderer Wert sein.
Haben wir das Plateau schon erreicht gerade?
Das haben wir bei Corona mit Sicherheit erreicht. Das eigentliche Problem besteht aber auch darin, dass vor allem im Fernsehen vermischt werden Sachinformationen mit optischen Eindrücken. Optische Eindrücke, meinetwegen kurze Aufnahmen aus irgendwelchen Behandlungszimmern mit Schwerkranken, die informieren ja einen Laien überhaupt nicht. Er lernt da nichts, er bekommt nur Angst. Und Angst führt dazu, dass man Risiken überschätzt, noch mehr überschätzt, als man sie normalerweise generell überschätzt. Und diese Überschätzung ist bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern. Das ist also ein problematischer Zusammenhang, und deshalb sollte man sich von solchen Einzelfalldarstellungen nach Möglichkeit fernhalten.
Gleichzeitig ist in der Medienwissenschaft ja aber auch erforscht worden, dass genau diese Einzelfallbeispiele Menschen bewegen und dass genau das sozusagen Informationen auch übermittelt über Einzelbeispiele.
Nein.
Und über Emotionen, oder?
Nein, ist es richtig, was Sie sagen? Die interessieren Menschen. Viele Menschen interessieren sich für diese Einzelbeispiele, viel mehr als für Einzelfakten. Das ist richtig. Aber das, was man nachher messen kann als Information, ist praktisch nicht vorhanden. Zumindest in den Funkmedien nicht, weil das viel zu schnell geht. Mit der Konsequenz, es bleiben im Grunde nur Emotionen übrig, die natürlich auch die treibende Kraft des Interesses an den Einzelbeispielen sind.
Wie stellen Sie sich das denn vor? Also wie soll denn sozusagen eine klare Trennung funktionieren? Jetzt zum Beispiel, wenn es um die Corona-Berichterstattung geht. Also welche Informationen sollen da überhaupt vorkommen? Und wie wird da die Emotion rausgefiltert? Kann man das überhaupt?
Also nehmen wir mal als wichtigstes Medium die ARD, Tagesschau. Da würde ich erwarten, dass alles, wonach man sich richten muss, muss in die Nachrichtensendung. Das darf auf keinen Fall in eine Extrasendung verlagert werden. Und was soll da drin sein? Da soll ganz kurz drin sein, was soll man tun, was muss man tun und was sollte man bzw. muss man lassen. Alles andere gehört da nicht hin.
Das kann ich mir aber noch nicht so ganz vorstellen. Also, weil, so wie ich Sie jetzt verstanden habe, sind das dann Anweisungen, die dort gegeben werden, ja, und eben nicht einen Raum zur Meinungsbildung, also wo man sich selber eine Meinung bilden kann und dann überlegen kann, was ist für mich die Risikoeinschätzung? Halte ich Corona gerade für so gefährlich, dass ich Menschen tendenziell nicht mehr treffe? Oder denke ich, nee, wir können uns im großen Kreis treffen?
Also, der Ausgangspunkt meiner Argumentation war, in vielen Fällen hat die Bundesregierung oder Landesregierung haben Regeln geändert, die werden aber dann nicht in den Nachrichten mitgeteilt, sondern irgendwo in der Sondersendung genau erläutert. Im Übrigen ist es natürlich so, wenn eine bedeutende Person darin, die Sitko oder meinetwegen der Gesundheitsminister etwas zu sagen haben, dann gehört das auch dahin, natürlich. Aber auch die sollten sich nach Möglichkeit mit ihren Meinungen zurückhalten und klare Stellungnahmen abgeben.
Das ist jetzt die Frage von Platzierung. Wir sprechen ja aber gerade über die Darstellung von Risiken in den Medien. Und mich würde eben interessieren, wie sollten denn Medien Risiken realistischer ihrer Meinung nach darstellen? In Ihrem Buch lese ich viele negative Beispiele, zum Beispiel von Fukushima, wo das Ihrer Meinung nach nicht funktioniert hat, wo die Medien Ihrer Meinung nach überreagiert haben. Wie kann es denn richtig funktionieren?
Also bei Fukushima ist ja ein spezielles Problem gewesen. Erstens diese unglaubliche Menge an Berichten und Aussagen und zweitens die Verbindung von Fukushima mit der heimischen Kernenergie, die nach Ansicht von allen Fachleuten schlicht Unsinn war. Also das waren die großen Fehler, das ist ein anderer Fall. Bei Corona sind es eher aus meiner Sicht problematisch, eben die Überdeckung der Fakten, die wirklich relevant sind für das eigene Verhalten. Wann soll man wo Masken aufziehen? Wo kriegt man rote Bändchen, wenn es regionale Meldungen sind? Also diese ganz praktischen Dinge.
Wie erklären Sie sich das dann, dass die Medien das ganz anders machen, als Sie das sich wünschen würden? Weil das ist ja ein Trend. Also das kann man ja tatsächlich bei den großen Medien sehen, dass da sehr intensiv drüber berichtet wird und eben auch Einschätzungen gegeben werden, anders als Sie jetzt sich das wünschen würden.
Die Meldungen finden ein relativ großes Interesse. Aber die Tatsache, dass hier also diese Art von Meldungen, über die wir da sprechen, ich kritisch und Sie weniger, diese Meldungen finden großes Interesse und natürlich ist der Wettbewerb groß und alle wollen möglichst weite Reichweiten erzielen. Das ist klar. Aber das ändert ja nichts daran, dass es eine richtig und das andere falsch ist, wenn es darum geht, die Menschen optimal zu informieren. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel noch. Wieso werden in die Nachrichtensendungen ARD, wieso werden da keine Hinweise in fremden Sprachen gegeben? Warum ist da nichts Türkisches drin? Es gibt Hunderttausende von Türken, die diese Nachrichtensendung nicht im Detail folgen können. Das ist meines Erachtens, da versagt der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das kann man bei Privaten tolerieren, aber nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Das sehen viele sehr anders, muss man ja auch festhalten. Also, dass tatsächlich das Informationsbedürfnis, was ja recht groß ist, auch befriedigt wird und Menschen eben diese Einzelberichte bekommen, genaue Einschätzungen bekommen, Prognosen bekommen. Also der Erfolg legitimiert ja auch dieses Tun der Medien. Also zu sagen, offensichtlich ist das gefragt und Leute rufen das ab, auch wenn das vielleicht jetzt aus ihrer Perspektive nicht perfekt ist.
Risikotheoretisch ist es nicht richtig, wenn man daran interessiert ist, die Menschen optimal zu informieren. Nein, die Medien surfen hier auf einer selbst geschaffenen Welle. Sie schaffen das Interesse durch die vorangegangene Berichterstattung und legen mit immer neuen Berichten nach. Das ist ja typisch bei allen großen Krisen. Das ist auch nicht im Prinzip nicht generell falsch. Nur muss man hier sehen, es gibt auch eine Überdosierung und da schleift sich das ab und die Leute wenden sich einfach ab.
Genau, und da an dem Punkt könnte man ja auch fragen, wie viel Einfluss hat denn die Medienberichterstattung tatsächlich dann auf das individuelle Risikoempfinden? Also Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, dass die Risikoeinschätzung vom Umfeld geprägt wird. Also je ähnlicher sich Menschen sind, desto ähnlicher nehmen sie das Risiko für andere wahr. Folgt dann daraus, selbst wenn die Medien jetzt den Eindruck vermitteln, dass es ein Riesenrisiko ist, wenn alle um mich herum anders handeln, entspannt sind, dann passt man sich doch eher daran an, oder?
Die Umgebung von Menschen, die täglich Fernsehnachrichten wahrnehmen, die das sehen, diese Umgebung macht es ja auch. Deshalb gibt es ja im Grunde, ich will jetzt nicht sagen Subkulturen, aber es gibt Teilkulturen in der Gesellschaft, in denen das intensiv verfolgt und diskutiert wird und andere, die praktisch abschalten. Und deshalb bestärken diese Kulturen, die also nun meinetwegen jetzt täglich sich das genau ansehen und die ARD extra noch konsumieren, die bestärken sich gegenseitig in ihren Befürchtungen. Und das mag richtig sein, das mag falsch sein. Trotzdem ist hier die Gefahr, dass im Grunde überreagiert wird und auch eine gewisse Reaktanz, ein gewisser Widerwille entsteht.
Wie kann man denn selbst eine Methode entwickeln, Medien so zu konsumieren, dass man eine realistische Risikoeinschätzung bekommt?
Also hier ist mein Rat ganz eindeutig. Jeder von uns, zumindest diejenigen, die normalerweise Medien nutzen, die haben Erfahrungen damit, welche Medien haben in der Vergangenheit bei Krisen, Konflikten, Skandalen realistisch berichtet. Welche haben so berichtet, dass man vom Ende her betrachtet sagen kann, die lagen ziemlich genau dort, wo eigentlich der Treffer lag. Hier müssen wir lernen, wer ist zuverlässig, ohne dass wir glauben, der hat immer recht, das gibt es nicht.
Soweit der Kommunikationswissenschaftler Hans-Matthias Kepplinger darüber, wie Medien das Risikoempfinden beeinflussen und warum das problematisch ist.